You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Herzlich willkommen zu den Antifa-Nachrichten für Donnerstag, den 30. März 2023. Wir gehen hier heute ein bisschen anders durchs Programm. Und zwar werden wir ein Gespräch führen zum Antifa-Ost-Verfahren.
Antifa-Ost-Verfahren deswegen auch im Fokus, weil da ja theoretisch ein Urteil hätte kommen sollen, das jetzt nicht kommt.
Zuallererst aber kommen die Kurzmeldungen wie gewohnt.
Als allererstes ein kleiner Rückblick. In München gab es am vergangenen Wochenende, am 25. März, eine große Demonstration von einer Mischung aus religiösen Menschen und irgendwie Rechten. Burschenschaftler und AfDler waren mit dabei. Das Ganze unter dem Titel Marsch fürs Leben dürfte einigen auch schon bekannt sein, dieses ganze Phänomen. Um die 3000 Leute sollen es gewesen sein, die sich da gegen Abtreibungen und gegen Sterbehilfe auf die Münchner Straßen gewagt haben, also Reaktionäre und Rechte gemeinsam auf der Straße, um das umzusetzen.
Alle Jahre wieder kommen sie, um zu protestieren, und dort gibt es natürlich auch Gegenproteste und das ja auf den Internetseiten eures Vertrauens nachzulesen quasi.
Genau, und ich habe ja jetzt schon Burschenschaftler angesprochen, bei denen wollen wir auch kurz noch bleiben, denn seit einigen Wochen sind die Burschenschaften der Bundesrepublik Deutschland ein bisschen in so ein mediales Fokus geraten im Kontext des Themas Duelle. Und zwar gab es tatsächlich vor einer ganzen Weile die Meldung, dass bei einem Duell zwischen Burschenschaften einer sogenannten Pro Patria Suite, also einem Ehrenduell, jemand lebensgefährlich verletzt wurde, und das ist sozusagen der Auslöser gewesen. Jetzt gab es tatsächlich am 18. März in Leipzig wieder eine Pro Patria Suite, die zwischen zwei Schülerverbindungen stattfand, und die Details des Ganzen sind, glaube ich, auch leicht nachzulesen, aber im Wesentlichen ist da das Interessante, dass diese Ehrenduelle, diese Pro Patria Suites tatsächlich eigentlich verboten sind. Im Gegensatz zur Mensur, also dem Duell mit dem Degen, bei dem die Männlichkeit bewiesen werden soll in diesen Burschenschaften. Und zwar aufgrund eines Urteils von 1953. Also es ist ein sehr, sehr altes Urteil, was diese Rechtslage irgendwie geschaffen hat, dass Mensuren ohne Probleme gemacht werden und dann diese Ehrenhändel zwischen Burschenschaften, wenn sie sich dann schlagen, um ihre Ehre zu verteidigen, eben nicht legal sind. Was jetzt natürlich so ein bisschen auf der Kippe stehen könnte, weil wenn jetzt nach 70 Jahren ein Gericht wieder über diese Frage von, ist das eigentlich sittenwidrig oder nicht, was damals die Begründung war vom Bundesgerichtshof, dass es zu einer Sitte gehört, könnte sein, dass sich das verändert hat, die Auffassung, was da legal ist und was nicht. Und dementsprechend sind alle Veröffentlichungen in diese Richtung gerade irgendwie auch so ein bisschen gravierender, und es kommt auch immer mehr ins Licht, weil irgendwie antifaschistische Strukturen sich gerade mehr damit beschäftigen. Deswegen unter anderem ist auch so zum Beispiel die Autonome Antifa Freiburg dankbar über jegliche Hinweise dazu, das schreiben sie selbst und kriegen das tatsächlich auch aus Kreisen von Burschenschaftlern Meldungen dazu.
Falls ihr irgendwie weitere Informationen dazu haben wollt, dann findet ihr das unter anderem auf der Internetadresse autonome-antifa.org.
Und was auch jetzt bei der Schweizer Antifa veröffentlicht wurde, ist eine ausführliche Recherche zu den Verbindungen der jungen SVP mit rechten und neonazistischen Strukturen und Personen. Die Antifa Schweiz gibt es tatsächlich so eine Art schweizweiten Zusammenschluss, deswegen antifa.ch. Und es gibt diese ausführliche Recherche. Die junge SVP, für alle, die jetzt von Schweizer Politik nicht so viel Ahnung haben, ist praktisch die Jugendpartei der SVP, also der Schweizer Volkspartei, die sehr viele Prozente abgreift, immer wieder an Regierungen beteiligt ist und im Wesentlichen inhaltlich irgendwo zwischen CDU und AfD wahrscheinlich am besten einzuordnen ist, also auch ganz klar auch rechtspopulistisch ist. Und hier zeigen sich eben Verbindungen unter anderem zu den Identitären und zu einer Neonazi-Gruppe, die sich Junge Tat nennt. Und das Ganze ist nachzulesen bei antifa.ch/das Netzwerk der jungen Rechten.
An dieser Stelle kommen wir jetzt zu unserem Themenspezial. Wir haben uns hier heute nämlich eingefunden, weil das Antifa-Ost-Verfahren sich dem Ende zuneigt. Das Antifa-Ost-Verfahren ist ein riesiges Verfahren, was mittlerweile über 90 Prozesstage kennt. Man liest es momentan immer wieder auf einschlägigen Internetseiten, was getan werden soll, wenn Schuldspruch quasi kommt oder wenn das Urteil quasi gefällt wird. Und wir besprechen diese Thematik hier in den Antifa-News. Leider viel zu selten, haben wir gemerkt. Dabei ist das ein riesiger Prozess, ein riesiger Themenkomplex, der ganz viel mit antifaschistischer Politik und antifaschistischer Kultur auch zu tun hat und antifaschistischen Themen. Und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, heute mal darüber zu reden und werden erstmal damit anfangen, euch einen Überblick zu geben, was ist eigentlich das Anti-Faust-Verfahren, was ist der Themenkomplex, der da behandelt wird und um was geht's.
Da wird auch, glaube ich, sehr schnell klar, dass es eben mehrere Themenkomplexe sind. Der 90. Prozesstag war jetzt gerade erst, eigentlich wurde da ein Urteil erwartet. Ja, 90 Prozesstage kriegt man nicht so ohne weiteres hin. Es handelt sich um einen Prozess, der am 8. September 2021 begann, am Oberlandesgericht in Dresden und wo es im Wesentlichen um ein Verfahren nach § 129, also der Bildung einer kriminellen Vereinigung, geht. Das heißt aber auch, dass praktisch als Strafe am Ende im Raum steht, entweder eine Geldzahlung oder bis zu 5 Jahre Knast. Das sind so die Strafsätze bei 129er-Verfahren, die zumindest gesetzlich möglich sind. Insgesamt wurden am Anfang 4 Menschen beschuldigt, eine kriminelle Vereinigung gebildet zu haben, mit dem Ziel, kriminelle Taten zu vollbringen. Damit ist konkret auch Körperverletzungen gemeint, weil hier praktisch es um mehrere tatsächlich stattgefundene, aber mutmaßlich von diesen Personen durchgeführte Überfälle auf rechte Akteure, Personen geht. Und zwar mindestens 6 dieser Angriffe sollen hier zusammengefasst werden als irgendwie so das Ergebnis von der Tätigkeit dieser einen kriminellen Vereinigung. Interessant ist in dem ganzen Kontext auch, dass im Laufe von diesem Prozess weitere Ermittlungen stattfinden. So gab es unter anderem parallel zu 3 Prozesstagen jeweils schon Hausdurchsuchungen, um weitere Spurensicherungen zu betreiben, weitere Ermittlungen zu machen. Und das Ganze ist natürlich auch so ein bisschen das Vorhängeschild der Soko Links in Leipzig, die gegründet wurde, um angebliche linksextreme Straftaten zu verfolgen. Und das wäre, wenn dieses Anti-Faust-Verfahren praktisch aus ihrer Sicht erfolgreich zu Ende geführt wird, dann eine politische Legitimierung für die Einrichtung dieser Sonderkommission, die bisher noch nichts vorzuweisen hatte. Zusätzlich muss natürlich jetzt noch dazu gesagt werden, dass im Rahmen von diesem Prozess einer der Beschuldigten zu einem Kronzeugen geworden ist. Heißt, er hat im Wesentlichen gegenüber den Ermittlungsbehörden ausgepackt. Es gibt da wohl 140 Seiten an Aussagen, die diese Person getätigt hat. Etwas, was relativ selten vorkommt, einen Kronzeugen zu haben. Und das Ganze steht auch noch im Kontext dessen, dass dieser Mensch, der jetzt zum Kronzeugen geworden ist, 2 Monate nach Beginn des Prozesses, wo er selber noch beschuldigt war, auch geoutet wurde als Täter, im Wesentlichen Ausübender von sexueller Gewalt und Vergewaltiger. Was nochmal so die Frage von Solidarität sehr stark auch in den Raum geworfen hat, zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Ich glaube, das sind so ganz grob die Eckdaten. Wann genau ein Urteil kommen wird, ist noch nicht klar. 2 Wochen pausiert der Prozess, dann geht es weiter mit weiteren Prozesstagen.
Wir können ja auch schon mal den Namen Lina nennen. Also Lina ist ein Begriff, der ist in der Soli-Arbeit rund um diesen Prozess äußerst prominent. Und man sieht ihn auf viele Wände gesprüht, auf Transpis gemalt, Solidarität mit Lina. Lina ist die Person, die sich in Untersuchungshaft befindet, seit 2020 mittlerweile, im Gegensatz zu den anderen Angeklagten in diesem Prozess. Und auch um Lina E. wird das gesponnen, dass Lina einer der Köpfe dieser kriminellen Vereinigung sein soll. Und das steht halt irgendwie gerade zur Verhandlung auch in Dresden. Es wird sozusagen eine organisierte kriminelle Vereinigung dort unterstellt. Aber beim Anti-Faust-Verfahren geht es ja irgendwie ein bisschen darüber hinaus. Der Staat unterstellt den Mitgliedern dieser Vereinigung, dass diese Idee, die sie haben, hinter den Taten staatsgefährdend ist. In diesem Fall ist der Grund, den sie nennen, dass sie sich dazu entschließen, die Debatte gewaltvoll zu führen und nicht gewaltlos, also nicht mit Argumenten, mit dem Reden, sondern halt mit den Taten, dass das etwas Staatsgefährdendes ist. Und das ist einer der Gründe dieser kriminellen Vereinigung, den das Oberlandgericht dort nennt in der Anklageschrift.
Ich kann da vielleicht auch ganz kurz einfach den Bundesanwalt beim Bundesgerichtshof zitieren, der in diesem Fall ermittelnd war, Bodo Vogler. Der sagt nämlich, dass die Begründung hier für die kriminelle Vereinigung eben jene sei, weil sich die Sache gegen den Grundpfeiler des demokratischen Rechtsstaats, nämlich die friedliche politische Auseinandersetzung, richtet. Weil sie zur Eskalierung der Situation beiträgt, weil sich die Vereinigungsmitglieder berechtigt ansehen, ihre eigenen politischen Überzeugungen mit Gewalt durchzusetzen und damit das staatliche Gewaltmonopol negieren. Und das ist genau der Punkt. Es geht um das staatliche Gewaltmonopol, das angeblich in Frage gestellt wurde.
Das 129a-Verfahren ist halt, wie gesagt, ein Verfahren, was irgendwie oft gegen Linke angewendet wird. Und vielleicht kommen wir damit auch schon zum nächsten nächsten Thema, denn gerade Leipzig, und dort ist die Soko Links angesiedelt seit 2019, hat eine Tradition von Ermittelnden oder Behörden, die versuchen, solche Verfahren dort durchzudrücken. Seit über 10 Jahren nun wird es in Leipzig und vor allen Dingen in Connewitz versucht. Seit 2019 gibt es diese Soko Links, die sich besonders auf staatsgefährdende TäterInnen konzentriert. Eine Sonderermittlungseinheit, für die Millionen ausgegeben wird und die großflächig ausforscht und ermittelt und immer wieder Tatkonstrukte herstellt, die bis jetzt aber zu keinen Ermittlungsergebnissen geführt haben.
Genau, und das ist auch ganz interessant, weil insgesamt gegen rund 100 Personen aus der linken Szene Ermittlungen laufen durch diese Soko Links und eben eine Verurteilung oder irgendwelche Ergebnisse aus diesen Ermittlungen gab es eben bis jetzt zu diesem Antifa-Ost-Verfahren gar keine.
Gegründet wurde sie damals oder forciert wurde sie damals vor allen Dingen von der CDU, die in den letzten Jahren in Leipzig irgendwie waren oder dort die politischen Geschehnisse verfolgt haben, wissen, es gibt Legida, es gibt dort irgendwie einen Rechtsruck. Die Rechten sind ja schon immer da, nun verkörpert im Parlament auch durch die AfD. Die CDU rückt immer weiter nach rechts, die Soko Links wird gegründet.
Und tatsächlich gehört zu diesem Kontext auch dazu der Überfall 2016 auf Connewitz, wo hunderte von Rechtsradikalen dort gezielt Läden und Kneipen angegriffen haben und am Ende halt ein paar davon wegen Landfriedensbruch verurteilt wurden und das war's. Nur um nochmal zu zeigen, dass diese Bedrohungskonstellation, die sozusagen davor eigentlich passiert und in deren Kontext dann eine Kommission gegen links eingerichtet wird, eigentlich eine rechte Bedrohungskonstellation ist. Was wir in diesem Kontext vor allem sehen, ist so, es gibt eine konkrete politisch-gesellschaftliche Situation, in der Menschen agieren in irgendeiner Art und Weise. Und das bedingt sich natürlich alles irgendwo so. Eine antifaschistische Reaktion gibt es natürlich vor allem dort, wo FaschistInnen auftreten und aktiv sind. In diesem Kontext von diesem Prozess natürlich wird ja aber jetzt die ganze Zeit argumentiert, so ja, der Staat ist ja neutral und urteilt nur über die Straftaten. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die wir auf jeden Fall ansprechen müssen, um diese Aussage von wegen der Staat ist neutral halt uns genauer anzuschauen, weil das ist er eben nicht. Sondern der Staat hat eine ganz zentrale Aufgabe und das ist natürlich seinen eigenen Erhalt zu sichern, um praktisch eine Gesellschaftsordnung aufrechtzuerhalten, die irgendwie definiert ist. Im Fall der Bundesrepublik Deutschland übers Grundgesetz ist relativ klar auch, was die historischen Kontinuitäten und die konkrete Gesellschaftsform ist, die festgehalten sein soll. Egal, ob das jetzt Wirtschaftsform, Wehrpflicht, Bundeswehr und so weiter und so fort umfasst. Aber das ist auf jeden Fall da. Und da ist es ganz natürlich, dass eine rechte Einstellung, die staatsaffirmativ ist, in den allermeisten Fällen, selbst bei den ReichsbürgerInnen, gibt es ein Verständnis von, es braucht einen Staat und Regeln und Gesetze, nach denen es zu funktionieren hat und Strafen, nicht so sehr das Problem wie jene Meinungen und politische Ansichten, die sagen, Gesellschaft geht auch ohne Staat. Und dann kann ein Staat nicht neutral sein in dieser Auseinandersetzung, weil er verteidigt sich ja selbst auch.
Wir sehen genau dieses Agieren in der Intention, so eine Soko Links zu gründen und andererseits auch in diesem Prozess an sich, dass da überhaupt gesagt wird, dass es ein Problem ist, diese Idee, die hinter diesen Taten steht, und zwar, dass das Gewaltmonopol vom Staat weggenommen wird zu den Angeklagten hin, die sich mit Gewalt auseinandersetzen, was der Staat ja aber durchaus auch tut. Also der Staat ist ja nicht eine Institution, die keine Gewalt anwendet. Wir haben die Polizei als direkte gewaltausübende Instanz, die auch so vorgesehen ist, rein juristisch. Wir haben die Armee, die so vorgesehen ist und die üben ja auch immer wieder Gewalt aus. Also es könnte ja auch durchaus dazu kommen, dass Polizei irgendwo hingeht und irgendwen festnimmt oder irgendwen einknastet. Es ist natürlich irgendwie an Gesetze gebunden, an unser deutsches Gesetzbuch, mehr oder weniger, je nachdem.
Genau, die Einhaltung ist dann nochmal eine andere Frage.
Genau, auch welche Ideologie, welche Hautfarbe man vielleicht auch hat. Da gibt es halt diesen Ermessensspielraum, was auch immer. Und bei den Angeklagten aber wird ihnen sozusagen vorgeworfen, da nach ihren eigenen Ideen von was ist legitim und was ist nicht legitim, Gewalt ausgeübt zu haben.
Was eben dieser zentrale Punkt ist, dass es eben keine Verhandlung ist über die konkreten Straftaten, sondern über die Vereinigung und dieser Idee dahinter. Weil das wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen, diese Menschen einfach anzuzeigen wegen, weiß nicht, gefährlicher Körperverletzung oder sowas. Der Ermessensspielraum, den du gerade angesprochen hast, finde ich auch noch so ein sehr wichtiger Punkt, weil der Ermessensspielraum ist natürlich auch irgendwo einfach rechtlich geregelt und soll auch ein Ermessen ermöglichen im Sinne von, was sind Hintergrund und Kontext von Taten. Aber was wir halt immer wieder sehen, ist, dass praktisch sobald Menschen aus dem rechten Motiv aktiv werden, dieser Ermessensspielraum weniger ausgenutzt wird, als wenn es Menschen mit einer emanzipatorischen Grundhaltung sind. Ich will ein Beispiel würde ich tatsächlich anführen. Und das ist, um einen Vergleich zu machen, eigentlich finde ich diese Vergleiche zwischen praktisch die Rechten haben das gemacht und die Strafen bekommen und die Linken das und die Strafen finde ich nicht so wahnsinnig produktiv. Aber wir haben bei den NSU-Morden gesehen, dass eine Gruppe 10 Jahre lang aktiv ist und Menschen wirklich ermordet und am Ende kein Netzwerk aufgedeckt wird, also kein nennenswertes, sondern nur eine kleine Kerngruppe wirklich verfolgt wird und dass die staatlichen Behörden das Ganze decken und sogar Akten schreddern. Und jetzt haben wir eine Gruppe, die im Wesentlichen, ja, körperliche Gewalt angewendet hat, bei der niemand gestorben ist, wo plötzlich ein komplettes Strukturermittlungsverfahren am Laufen ist, um möglichst viele Leute mitzuerwischen.
Und die halt auch vermeintlich, ne? Also es ist ja
genau,
irgendwie nicht belegt.
Ja. Und da kommt der Punkt rein mit der Solidarität. Weil das ist ja im Wesentlichen der Grund, warum es immer heißt, Solidarität ist eine Waffe und wenn gegen Linke Prozesse geführt werden, wird Solidarität geübt, weil es eben immer die Idee und die politische Vorstellung und die eigene Organisation und eigene Lebensweise meint. Und wenn unsere Idee angegriffen wird, dann sind wir auch alle gemeint.
Womit wir schon wieder bei einem anderen Thema wären, und zwar ein Thema, was für diesen Prozess auch sehr wichtig war, und zwar die Auseinandersetzung mit dieser Frage der Solidarität gegenüber linken Ideen. Denn es gab in diesem Prozess einen Kronzeugen. Dieser Kronzeuge ist selbst Angeklagter im Antifa-Ost-Verfahren. Wir würden ihn jetzt hier vielleicht einfach JD nennen. Passiert erst einmal sowieso nicht so oft, dass so große Verfahren in Deutschland geführt werden gegen Linke und linke Vereinigungen. Und was dann noch weniger passiert, ist, dass es in solchen Verfahren Kronzeuginnen gibt aus der Szene selbst, aus den Strukturen selbst, die Aussagen gegen ihre Genossinnen oder vermeintlichen Genossinnen. Und das ist hier aber passiert. Und dem vorausgegangen und auch dem nachgegangen ist eine Auseinandersetzung rund um ein Outing dieses JDs. Und zwar geht es dort um den Vorwurf von der Ausübung sexualisierter Gewalt und Vergewaltigung. Und in diesem Zuge gab es eine breite Debatte um die Frage der Solidarität. Wie steht man eigentlich zu Tätern, die gleichzeitig Opfer sind von staatlicher Repression gegenüber linken Strukturen? Da sind ziemlich viele Kommentare und Beiträge zu erschienen. Wie können wir selber uns irgendwie praktischer Strukturen aneignen, um weniger täterschützende Verhaltensweisen an den Tag lesen? Wie können wir über sexualisierte Gewalt sprechen?
Und das ist aber dann auch der Punkt, wo es natürlich auch Konsequenzen hatte, weil eben auch die Frage ist, wenn wir einen Täter im Kontext sexualisierter Gewalt haben, wie sieht dann Solidarität aus eigentlich, wenn die Person auch vor Gericht steht, wegen eines ganz anderen Kontexts und irgendeiner Straftat praktisch, die der Staat anprangert?
Da sind wir ja schon bei dem Punkt, dass man eben dieses Teilen dieser Idee, dieses Teilen dieser Ideologie, die einfach oft gar nicht bespricht, beziehungsweise gar nicht in Gänze sieht. So Solidarität oder Ideologie ist ja erst einmal ein theoretisches Konstrukt, weil ich kann nicht von allen Menschen wissen, was genau ist ihre Einstellung in der Theorie und was genau ist auch ihre Einstellung in der Praxis.
Wobei es da dann Verhalten und nicht Einstellung.
Genau, was ist ihre Verhalten in der Praxis? Und da gibt es halt auch irgendwie diese Lücken oder dieser Begriff, der da irgendwo an seine Grenzen ja auch irgendwo stößt oder beziehungsweise den wir noch nicht ausklamüsert haben oder noch nicht definiert haben genug.
Beziehungsweise das sind ja Diskussionsprozesse, die ganze Zeit laufen. Also so jeder Politgruppe in irgendeinem Kontext gibt es ja immer wieder Debatten um diese Fragen und dann auch Vorfälle, wo man sich halt umgehen muss mit Menschen, die dann anders handeln, als man dachte, dass die gemeinsame Idee wäre. Aber jetzt greifen ja zwei unterschiedliche Momente, wo eigentlich eine Solidarität in irgendeiner Form gefragt ist, egal ob es die Aufarbeitung von Vorfällen ist oder eben in der im anderen Bezug die Solidarität im Kontext eines staatlichen Repressionsapparates, die greifen ineinander. Und wie löst man diese Spannung, diesen Konflikt auf?
Was wir immer wieder sehen, ist halt diese Grenze von diesen ganzen Begriffen und auch die Grenze von unserem praktischen Wissen, wie wir mit Dingen umgehen können. Also weil in der Theorie kann ich mir denken, ja, Vergewaltiger gleich Arschloch, ich will mit dem nichts zu tun haben. In der Praxis haben wir Vergewaltiger und Arschlöcher um uns und in unseren Strukturen und die können sich tarnen und die sind einfach Teil von unserer Szene. Und die Probleme sind nicht erst da, wenn es Gerichtsprozesse gibt, sondern die sind ja eigentlich die ganze Zeit da. Und die Fragen auch nach Umgängen damit, was man da sehen kann, ist ja auch irgendwie dieser Schwenk von Privates und Politisches, was sich da halt in so einer komischen Gemengelage befindet. Wir reden da nicht nur von, wir sitzen auf einem Plenum und bekommen mit, was wir so besprechen, sondern wir reden über, wir sitzen abends bei einem Bier und wir verhalten uns als ganz normale Freundinnen. Also was wir da sehen, ist ja oft irgendwie dieses täterschützende Umfeld, was eben abends beim Bier wegschaut, was eben in in Privatsituationen oder vermeintlichen Privatsituationen nicht am Start ist, was einfach ein Arschloch ist. Also wir können einfach diesen Begriff Arschloch auch benutzen, finde ich, der durchaus oft die bessere Kategorisierung ist oder halt eine gute Kategorisierung ist. Das, was dabei rauskommt, also genau, die Problematik davon liegt nicht nur in unserer Plenumskultur, nicht nur in politischen Gruppen, sondern die liegt ja eigentlich ganz viel weiter innen drin, und zwar bei uns in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Und dass da ganz viel schief läuft und ganz viel Scheiße läuft und ganz viele Idioten dabei sind, das liegt auf der Hand. Wir haben mit JD hier einen riesigen Idioten am Start.
Also wir haben jetzt relativ viel über diesen Kronzeugen und seine Rolle gesprochen, dessen Aussagen nicht überprüfbar sind, aber als wahr vor Gericht einfach mal akzeptiert werden, genauso wie Polizeiaussagen immer als wahr akzeptiert werden, weil es ein Polizist sagt, also wird schon stimmen. Und Thomas Meyer-Falk, der selber ein Gefangener ist und in der JVA in Freiburg im Gefängnis in der Sicherheitsverwahrung momentan noch ist, hat diesen Prozess praktisch eigentlich nur beobachten können über öffentliche Medien, weil im Gefängnis ist Internetzugang so eine Sache, sagen wir es mal so. Und für ihn war ganz wichtig festzustellen in einem Statement, das er dazu abgegeben hat, dass es nicht in Ordnung ist, wenn jetzt am Ende halt nur dieser Kronzeuge immer im Mittelpunkt steht, weil er halt die Person ist, die erzählt. Und praktisch alle anderen schweigen, sondern dass halt das, was an dieser Wahrnehmung zu diesem Prozess und was da passiert, eben nicht davon dominiert sein sollte. Und das ist dann der Punkt, wo wir nochmal schauen müssen, was ist denn eigentlich passiert, und nochmal eine Erinnerung rufen sollten, wie inszeniert dieser Prozess ist. Also ich erinnere hier mal ganz kurz an den Helikopterflug, um praktisch Lina E. nach Leipzig zu kriegen, so, was eine riesenmediale Inszenierung war. Und an diese Hausdurchsuchung, die mit einem massiven Aufgebot und mit Maschinengewehren im Anschlag immer durchgeführt werden. Ich weiß gar nicht, wann das Standard geworden ist. So krass eine Hausdurchsuchung, wo es im Wesentlichen darum geht, ein paar Datenträger mitzunehmen, so. Das durchzuführen und dass hier der Staat Menschen deswegen verfolgt, weil sie es gewagt haben zu sagen, ja, der Staat hat nicht alleine irgendwie einen Anspruch, alles zu bestimmen, was irgendwie im Kontext von Gewalt zu setzen sein könnte.
Vielleicht kommen wir an der Stelle mal nochmal kurz auf die Gewaltfrage zu sprechen, denn wir wollen natürlich auch nicht unkommentiert lassen, was der große Mainstream-Diskurs ist. Der große Mainstream-Diskurs ist dieser, dass es dort eine ja kriminelle, terroristische Bande gibt um Lina, die Hammerbande, die umherzieht und einfach willkürlich ja Menschen verprügelt, die Kniescheiben bricht und was auch immer man für Schlagzeilen da lesen kann in der deutschen Presse und den deutschen Medien. Und diesen Diskurs und dieses Narrativ ist so ein Narrativ, an dem wird hart gearbeitet. Das wird politisch gut platziert auch. Und vor allen Dingen steht es natürlich wieder im Kontext von Leipzig, von Connewitz und von auch einer ganzen deutschen Linken, vor allen Dingen nach den G20-Prozessen in Hamburg, wie einer großen Repressionswelle irgendwie ausgesetzt wurde und die jetzt in eben dieses Antifa-Ost-Verfahren bearbeitet.
Und dass das natürlich verfängt, ist auch kein Wunder, weil ja tatsächlich so die Position von wegen Gewalt gegen Menschen auszuüben ist schlecht, ja so an und für sich ja auch gar nicht das Problem ist. Also an und für sich wäre es ja schön, in einer Welt zu leben, in der Menschen keine Gewalt gegen Menschen ausüben. Das ist also eine andere Gemengelage, wie wenn immer wieder von Gewalt gegen Dingen gesprochen wird, was ja häufiger eher im linken Kontext dann nachher tatsächlich in so Strafprozessen passiert. Und das ist tatsächlich auch die Frage, die sich alle irgendwie stellen müssen, die in diesem Kontext sich überlegen, wie solidarisch sie sein wollen. Wie stehen sie selber eigentlich zu dieser Frage und was bedeutet Solidarität in diesem Kontext, wenn andere Menschen, die ähnlichen Ansichten irgendwo vertreten, sagen, für sie ist der Punkt erreicht, wo es auch legitim ist, sich mit Gewalt das anzugehen so.
Genau, an dieser Stelle sei vielleicht, wir haben es ja vorhin auch schon kurz besprochen, nochmal kurz erwähnt, wir befinden uns in Leipzig, wo es den Überfall auf Leipzig gab von diesen Neonazis, die in Connewitz ziemlich viel kurz und klein geschlagen haben. Wir haben einen Angriff in Eisenach. In Eisenach hat sich der NSU selbst enttarnt. Wir haben immer wieder rechte Anschläge, wie in Hanau, wie auch in Halle, wie in anderen ganz vielen Städten. Wir haben hier in den Antifa-Nachrichten eine Rubrik, die Opfer rechter Gewalt aufzählt. Dazu kommen wir auch noch gleich, mit dem ist vielleicht dann noch ein schöner Abschluss hier, um irgendwie nochmal daran zu erinnern, eigentlich was für ein Kräfteverhältnis da eigentlich vor uns liegt und über was wir eigentlich reden.
Ein Fazit zu ziehen wollen wir, glaube ich, an der Stelle gar nicht, sondern das ist einfach ja, ein multidimensionales und facettenreiches Thema, wo alle vielleicht einfach ein bisschen auch reflektieren können, wo wo und wie Sie dazu denken.
Uns als Antifa-Nachrichten beschäftigt dieses Thema sehr. Wir besprechen das auch immer wieder. Wir haben in letzter Zeit nicht so viel dazu gemacht. Wir freuen uns über Anregungen und auch Einsendungen zu diesem Thema. Und wir werden aber natürlich weiter auf diesen ganzen Konstrukt schauen und das auch weiter begleiten. Und spätestens dann beim Urteilsspruch werden wir wieder hier zu hören sein.
Genau, und die Urteilsverkündung ist noch nicht genau festgelegt. Was schon klar ist, dass es einen Aufruf gibt zu einer Demonstration am Tag der Urteilsverkündung, am Abend dann, sobald die da sein soll. Und ja, der Staat wird diese Demonstration auch auf dem Schirm haben. Davon ist auszugehen. Wir haben ja jetzt schon über Todesopfer und rechte Gewalt ganz viel gesprochen und deswegen hier der Blick auf jene Menschen, die in den vergangenen 30 Jahren sind es inzwischen ungefähr ab den 90ern, fangen wir immer an, in der vergangenen Woche, also in dem Zeitraum von einer Antifa-Nachrichtensegment zu dem nächsten, von Rechten ermordet wurden.
Wir erinnern an Willy Wark. Am 25. März 2001 wurde der 38-jährige Willy Wark von Neonazis vor einer Diskothek in Milzau brutal zusammengeschlagen. 3 Tage später erlag er seinen Verletzungen. Da Willy Wark einige Monate vor dem Angriff den 19-jährigen Haupttäter wegen unterlassener Hilfeleistung bei einem Verkehrsunfall angezeigt hatte, vermuteten die Behörden kein politisches Motiv. Die Jugendkammer des Landesgerichts Halle bewertete die Motivation der Täter anders. Am 13. November 2001 wurden die 5 Angeklagten wegen Mordes und Beihilfe zum Mord zu Strafen zwischen 4 und 8 Jahren Haft verurteilt. Obwohl Willy Wark in der Landesstatistik als Todesopfer rechter Gewalt auftauchte, wurde er im Verfassungsschutzbericht nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Jana G. Am 26. März 1998 wurde die 14-jährige Jana G. von einem rechten 15-Jährigen in Saarfeld erstochen. Diesen Verletzungen erlag Jana G. noch am selben Tag. Sie und der Täter kannten sich durch die gemeinsame Schulzeit. Jana G. fühlte sich der linken Szene zugehörig, der Täter bewegte sich in rechten Kreisen. 2 Jahre zuvor habe der Täter Jana G. einen Liebesbrief geschrieben. 6 Monate vor der Tat beschimpfte Jana G. den Angreifer als Scheiß-Fascho. In dem Liebesbrief sahen weite Teile der medialen Öffentlichkeit damals das Tatmotiv. Im Oktober 1998 wurde der Täter durch das Landesgericht Gera wegen Totschlages zu 5,5 Jahren Jugendstrafe verurteilt. Trotz der Zugehörigkeit zur rechten Szene des Täters ist Jana G. vom Landesgericht Gera nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Fred Blank. Am 26. März 2001 wurde der 51-jährige Fred Blank von 2 Neonazis in Grimm in seiner Wohnung ermordet. Vor der Tat verlangten die Täter Geld von Fred Blank. Anschließend traktierten die beiden Täter Fred Blank in seiner Wohnung mit Faustschlägen und Fußtritten. 2001 verurteilt das Landesgericht Stralsund die beiden Täter wegen versuchter Erpressung und Totschlages zu Haftstrafen zwischen 4 und 7 Jahren. Obwohl der 21-jährige Angreifer unter anderem wegen Körperverletzungsdelikten und Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisation vorbestraft war, wird ein rechtsextremer Hintergrund der Tat von der Staatsanwaltschaft von Anfang an ausgeschlossen. Fred Blank ist vom Landesgericht Stralsund nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Ju San Pham. Am 27. März 2011 wurde der 59-jährige Ju San Pham in Neuss von 2 Neonazis ausgeraubt und später verfolgt und ermordet. Die 3 Männer hielten sich gemeinsam in einer Unterkunft für Wohnungslose auf. Ju San Pham verließ nach dem Raub diese Unterkunft und wollte sich in der Nähe einen Ort zum Schlafen suchen. Die beiden Täter folgten ihm wenige Stunden später und schlugen auf ihn ein. Die Täter hatten Verbindungen in die Neonazi- sowie Hooligan-Szene und tätigten rassistische Aussagen vor Gericht. Trotzdem wurde die Vertuschung des Raubes als Hauptmotiv für die Tat festgestellt. Die Täter wurden zu 9 Jahren Haft und 9,5 Jahren Jugendstrafe verurteilt. Ju San Pham wird von der Bundesregierung nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Thomas Schulz. Am 28. März 2005 wurde der 32-jährige Punk Thomas Schulz an einer Dortmunder U-Bahn-Station von einem Neonazi erstochen. Thomas Schulz und seine FreundInnen wollten feiern gehen, als sie an der U-Bahn-Station auf den Täter trafen. Dieser war anerkanntes Mitglied der Dortmunder Neonazi-Szene. Im Laufe einer Auseinandersetzung mit der Gruppe stach der Täter auf Thomas Schulz ein, der später im Krankenhaus an seinen Verletzungen erlag. Obwohl der Täter das Messer im Unterarm seiner Jacke versteckt hatte, ging das Gericht nicht von Heimtücke aus und schloss außerdem ein politisches Tatmotiv aus. Der Täter wurde zu einer Jugendstrafe von 7 Jahren verurteilt. Thomas Schulz wird von der Bundesregierung nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt.
Zum Abschluss der Antifa-Nachrichten hier noch ein paar Veranstaltungshinweise. Am 31.03. lädt die Feministische Vernetzung Ost in Leipzig zum Kornern ein. Sie sagt, ihr habt Lust auf schickes Essen, gute Getränke, feministische Vernetzung. Wir laden ein zum Schmausen und Verweilen. Los geht's am 31.03. um 18 Uhr in der Konradstraße 56 in Leipzig. Die Feministische Vernetzung freut sich auf euch.
Und auch am Freitag, den 31. März, aber andere Stadt, nämlich in Berlin, gibt es um 19 Uhr Knastgespräche, wo der Frage nachgegangen wird, wie eigentlich praktisch staatlicher Repression bedacht wird bei den Menschen, die sich politisch engagieren und auch in dem Kontext von irgendwie im Raum stehenden Haftstrafen und dergleichen das ganze Thema Knast angegangen werden soll. Einen Abend zu Erfahrungen rund um und mit dem Knast und danach dann ein Tresen mit der Antifa Friedrichshain. Diese Veranstaltung in Berlin in Friedrichshain um 19 Uhr am 31. März in der Scharnweberstraße 38.
Ebenfalls am 31.03. um 19 Uhr findet im Interim in der Dämmeringer Straße 32 in Leipzig eine Veranstaltung zu revolutionärer Stadtteilarbeit statt. Und zwar geht es um eine Zwischenbilanz einer strategischen Neuausrichtung. Dazu wurden unterschiedliche Menschen eingeladen, um darüber zu diskutieren. Berg Fidel Solidarisch aus Münster zum Beispiel, Hände weg vom Wedding aus Berlin, Kiezkommune, auch aus dem Wedding in Berlin, Solidarisch in Gröpelingen aus Bremen und Wilhelmsburg. Solidarisch aus Hamburg sind dazu eingeladen, um dazu zu diskutieren.
Und am 1. April gibt es in Berlin um 13 Uhr eine Demonstration, die am Ernst-Thälmann-Denkmal in der Greifswalder Straße 52 beginnt. Unter dem Motto Widersetzen, das Thema sind steigende Mieten und Entmietungen, heißt also, wenn MieterInnen aus Wohnungen rausgeworfen werden. Dazu wird aufgerufen, dagegen zu demonstrieren und für eine Stadt für alle laut zu werden.
Am Samstag, den 1. April, ebenfalls, also in Berlin um 18 Uhr, gibt es eine Diskussionsveranstaltung zum aufständischen Anarchismus. Das alles findet statt im Mehringhof in der Gneisenaustraße 2a im Veranstaltungsraum in der ersten Etage. Das war's an dieser Stelle von den Antifa-Nachrichten, die dieses Mal ein bisschen besonders waren.
Eine Kommentarfunktion sozusagen erfüllt haben hier bei den Antifa-Nachrichten am 30. März 2023.
Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin auf Wiedersehen.
Und bleibt stabil.
You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?